Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Heute unterhalten wir uns über ein Gespenst, was in der Agenturbranche umgeht. Wir sprechen nämlich über künstliche Intelligenz in der Werbung, in der Kommunikation. Wir schauen uns heute an, was KI derzeit schon im Bereich der Texterstellung leisten kann und fragen, wie sich dadurch heute schon das Agenturmodell verändert. Ich würde gerne wissen, wie reagieren Agenturen, wenn sie mit dieser Technologie konfrontiert werden? Sehen sie das eher als Chance, eher als Risiko? Und darüber unterhalte ich mich mit seinem Rolf Alkan, der ist Geschäftsführer von AX Semantics und bietet genau ein solches Modell eine solche Technologie der Texterstellung über KI an. Hallo, Herr Alkan.
Hallo, freue mich hier zu sein. Wir sind ja ein bisschen auseinander.
Würden Sie einfach mal so ein, zwei Dinge zur Einführung sagen? Wer sind Sie? Was macht Ihr Unternehmen genau?
Also AX Semantics stellt eine Software zur Verfügung und in diesem Dienst können Anwender nach einer kurzen Trainingsphase eine Software bedienen, um damit automatisiert Texte zu erstellen. Das lohnt sich vor allen Dingen bei Dingen, die sich ähneln und wiederholen, also in einer relativ häufigen Struktur vorkommen. Das können zum Beispiel Produkttexte sein, aber auch Service-Nachrichten in Medienhäusern, Kategorieseiten. Gleichzeitig spricht das System, wenn wir so wollen, 112 Sprachen. Bedeutet, dass ich mir ein semantisches Modell, das ich mir überlegt habe, zur inhaltlichen Beschreibung von irgendetwas, auch übertragen kann in andere Sprachen und denselben Text oder denselben Inhalt korrekterweise dann in einem entsprechenden fremdsprachlichen Text darstellen kann.
Lassen Sie uns noch mal kurz darüber reden, was ist denn überhaupt KI? Können Sie das mal kurz und bündig einfach mal uns erklären, was man darunter versteht?
Ich glaube, wichtig ist die Unterscheidung in starke und schwache KI. Starke KI, Begriffe sind leider etwas unglücklich gewählt, finde ich, weil sie wertend sind, aber umfasst eben Methoden, bei denen ein System auch selbst lernt, während eine schwache KI ganz konkrete Probleme löst und häufig, nicht immer, aber häufig zum Beispiel mit regelbasierten Systemen arbeitet.
Gibt es einen Unterschied zwischen KI und einem Algorithmus? Ist ein Algorithmus bereits KI?
Ja, wenn er eine Regel abbildet, auf jeden Fall.
Wenn ich solche Dinge wie Alexa oder sowas benutze, benutze ich da schon KI?
Der wissenschaftlichen Definition nach ja. Es ist ein regelbasiertes System. Das System erkennt eine bestimmte Frage. Das erkennt das Wort Wetter, heute Stuttgart.
Vielleicht können Sie einfach mal an einem Beispiel erläutern, der für die Kollegen aus dem Bereich Werbung, Kommunikation relevant ist, was heute KI im Bereich Texterstellung kann.
Also wo wir es im Augenblick ganz massiv im Einsatz haben bei unseren Kunden, das sind jetzt knapp 400, ist im Umfeld von Produktbeschreibung. Also Händler nutzen das Tool vor allen Dingen, um Produkte für den Käufer sinnvoll zu beschreiben. Was ist das? Was kann das? Welche Eigenschaften hat es? Und welchen Nutzen kann ich daraus für mich als Kunde ableiten? Die Basis dafür sind Produktinformationen. Mal einem Beispiel eines Handys beschrieben. Also ein Handy hat einen Hersteller, ein Handy hat eine Produktbezeichnung, ein Handy hat eine Bildschirmdiagonale, eine Akkulaufzeit. Alles wunderbar technische Daten, die aus einer Tabelle kommen. Und jetzt kann ich eben mit der Maschine Regeln definieren, die dieses Handy im Kontext meines Angebots interpretieren und darstellen. Dann könnte so ein Satz entstehen beispielsweise wie, ist das Apple iPhone mit der längsten Akkulaufzeit? Ist das kleinste Apple iPhone? Ist das größte Apple iPhone jetzt an der Bildschirmdiagonale gemessen? So dass ich also die Werte nicht einfach nur stumpf wiedergebe, sondern im System Rechenaufgaben erledigt werden, die solche Eigenschaften einordnen, bewerten und dann eben helfen, Formulierungen zu finden, die dieses Objekt nicht nur einfach technisch beschreiben, sondern eben auch einordnen.
Also das heißt, ich muss in irgendeiner Form das, was im Text dann wiedergegeben werden soll, schon mal vorher in irgendeiner Tabelle die entsprechenden Stichworte sozusagen hinterlegt haben.
Genau, ich muss auf der Schreibplattform oder auf der Textplattform AX Semantics muss ich den Urtext eingeben. Ich muss also sagen, wie stelle ich mir eigentlich so einen Text vor? Das ist das sogenannte Machine Training. Das ist ein Verfahren in der KI. Man lehrt der Maschine bestimmte Dinge einmal eben und ordnet es einmal zu und sagt, also wenn ein Handy so und so große Akkulaufzeiten hat, dann finde ich das super grandios, dann ist das besonders lang oder dann ist das beeindruckend. Und wenn der Bildschirmdiagonale so und so klein ist, dann sage ich eben bestimmte Dinge wie das Mini-iPhone oder das kleinste iPhone und ähnliche Formulierungen. Und mit dieser Zuordnungstabelle ist die Maschine dann in der Lage, das für jedes beliebige Handy nach einem einmaligen Training zu formulieren.
So, das, was Sie eben genannt haben, waren alles sehr starke technische Beschreibungen. Ich kann diese technischen Beschreibungen aber auch noch über, ich sag mal, emotionale Attribute und dergleichen anreichern. Und wenn ich das tue, dann lernt die Maschine auch das und das Ganze wird weniger rational, sondern kann auch in irgendeiner Form emotionalisiert werden darüber, richtig?
Im Rahmen dieses Machine Trainings liegt die Qualität der Texte, die die Maschine nachher wiedergibt, am Trainer, der davor sitzt. Setzen wir also einen schlechten Texter vor das System, werden die Ergebnisse nicht besser. Setzen wir einen talentierten Texter vor das System, der sich mit was auch immer auskennt, also Domainwissen hat zu einem bestimmten Thema, der auch eine Gabe hat, Kunden das entsprechend zu beschreiben, werden die Ergebnisse, die die Maschine später wiedergibt, entsprechend besser sein.
Ich würde noch mal gerne kurz auf die unterschiedlichen Kategorien mit Ihnen zu sprechen kommen, die ich darüber abbilden kann. Was mir da jetzt einfällt, sind, ich habe die Aufgabe, einen Katalog zu erstellen, einen Online-Shop zu erstellen und eine Beschreibung der entsprechenden Modeartikel oder Handyartikel oder was auch immer zu erstellen oder auch Reisen zu erstellen. Das kann ich alles über KI lösen, über Ihre Technologie lösen.
Genau, das sind alles Kunden aus Branchen, die wir schon bedienen. Fashion beispielsweise, Klingel nutzt das, um in vielen Sprachen Produkte zu beschreiben für unterschiedliche Marketplaces mit den Anforderungen. Also wenn Sie ein Produkt auf Amazon verkaufen wollen, muss es andere Textanforderungen erfüllen, wie wenn Sie es auf otto.de verkaufen wollen oder vielleicht auf Ihrer eigenen Plattform, wenn Sie das suchmaschinenoptimiert machen wollen beispielsweise, sodass ich also nicht einen Text benötige, sondern eigentlich am Ende zu einem Produkt vier Texte und das ist genau diese Stärke und das Ganze noch internationalisiert, dann sind wir da in dem Case von Klingel unterwegs.
So, und wenn ich daraus noch was für Facebook ableiten will, wenn ich daraus noch etwas für eine E-Mail ableiten will, dann kann ich das alles entsprechend über KI anpassen.
Genau. Also wir können dann Daten anreichern, um eine Idee einfach mal umzusetzen. Nehmen wir mal an, wir verkaufen eine Terrassenmöbelset an einen Kunden. Und wenige Tage später kauft ein zweiter Kunde auch so ein Set. Der eine sitzt in Hamburg, der andere in Stuttgart, um mal zwei geografisch möglichst weit entfernte Punkte zu wählen. Und ich reichere jetzt in meine Produktdatenbank und in die Kundendatenbank an. Ich weiß, der Kunde A in Stuttgart und der Kunde B in Hamburg. Und dann schaue ich nach, wie ist denn das Wetter heute in Stuttgart und wie ist denn das Wetter heute in Hamburg. Und dann schreibe ich den Kunden in Stuttgart an und sage, Mensch, bei dir scheint die Sonne. Möchtest du zu dem nagelneu gekauften Möbelset, das du bestellt hattest, nicht gleich noch den passenden Sonnenschirm? Den liefern wir dir gerne nach Hause oder wir reservieren ihn jetzt in der nächstgelegenen Filiale. Wenn du das möchtest, klicke hier. Und in Hamburg regnet es, da brauche ich Ihnen keinen Sonnenschirm anbieten oder der Kaufimpuls könnte stärker sein, wenn es kein Sonnenschirm ist, sondern ich sage Ihnen in Hamburg, Schiedwetter in Hamburg, hier übrigens eine Schutzhaube genau für dein Möbelset, farblich angepasst. Kannst du bestellen oder in der Filiale reservieren, wie hättest du es gerne. Wäre doch schade, wenn die Dinge gleich verschmutzen oder nass werden. Das kann ich alles auch manuell machen. Wenn ich allerdings, weiß ich nicht, ein paar tausend von diesen Sets verkauft habe und ein paar Millionen Produkte in der Woche verkaufe, dann wird das irgendwann müßig. Und deswegen glauben wir, dass das Thema Big Data auch immer Big Answers braucht.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was KI im Bereich der Texterstellung kann. Lassen Sie uns noch mal darüber reden, was es noch nicht kann. Wir haben gesagt, dass es durchaus Texte emotionalisieren kann. Woran es aber scheitert, im Moment noch, wir werden vielleicht noch mal drüber sprechen können, ob sich das in Zukunft ändert, besteht darin, wenn es darum geht, empathische Texte zu erstellen. Ist es so?
Absolut. Also das ist vollkommen korrekt. Empathie ist etwas, was natürlich dem Menschen gegeben ist, was wir zwar perspektivisch irgendwann vielleicht über Sensoren lösen könnten, aber ich bleibe einfach mal dabei, wenn Sie heute einen Corona-Infizierten interviewen und ihn fragen, wie es ihm geht und Sie spüren die Angst vor dem, was da jetzt kommt, wie stark werden die Symptome sein, ist das jetzt eine tödliche Bedrohung oder nicht, dann sind das Dinge, die wir als Mensch, als Journalist beispielsweise, sehr stark wahrnehmen können, die wir spüren, die wir nachvollziehen können. Das können wir mit einer Maschine nur bedingt tun, wenn wir Sensoren hätten, die den Angstschweiß messen, die den Pulsschlag messen. Aber selbst das Anbringen dieser Geräte bei dem zu Interviewenden würde schon wieder die Werte verfälschen, dann wäre es nicht mehr echt. Also da ist einfach eine technische Barriere. Und das Zweite ist natürlich auch immer die Frage, neben der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, will ich das denn so haben? Also möchte ich möglicherweise gar keinen Text haben, wenn es um Empathie geht, wie bei einer Reportage oder bei einem Interview vielleicht notwendig, dass die Maschine das ausgerechnet tut? Oder setze ich da auf die Kraft meiner Autoren, befreie die, wenn sie so wollen, von den Produktbeschreibungen auf der einen Seite und sage, dafür bleibt mehr Zeit, diese anderen Dinge zu tun.
Reden wir darüber, wie Agenturen auf ihr Angebot, auf ihre Optionen reagieren. Idealerweise könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn ich das einer Agentur zeige, dann könnte ich ja sagen, okay, prima, das sind irgendwie etwas stupide Arbeiten vielleicht, mit denen ich einen Junior-Texter nicht belasten möchte oder einen Texter nicht belasten möchte. Und dafür setze ich den oder die in anderen Aufgaben ein, wo es irgendwie nochmal ein bisschen spannender ist, wo der oder die auch mehr lernt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das doch ein ganz spannendes Angebot für Agenturen sein könnte. Wie reagieren die denn darauf?
Also im Augenblick würde ich das so als den Eisberg-Effekt bezeichnen, was wir da sehen, wie Agenturen auf dieses System reagieren. Wir selbst sehen uns ja in der Rolle des Softwareanbieters und haben Managed Service Provider, also Partner, die diese Software beim Kunden implementieren und auch dieses Machine Training machen. Denn viele Agenturen haben ja genau dieses Domainwissen zu Fashion, zu technischen Geräten, zu was auch immer und betreuen dann auch Kunden beispielsweise. Das würde ich als die Spitze des Eisbergs bezeichnen. Das sind so ein paar ganz mutige, die da voranschreiten und sagen, wir werden diese Technologie einsetzen und wir tun da etwas. Und dann haben wir die alles, was sich unter der Wasseroberfläche befindet. Und das sind dann eher Agenturen, die, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ohne jetzt allen auf den Schlips zu treten, die heute zuhören. Agenturen, die an andere Geschäftsmodelle noch glauben, die der festen Überzeugung sind, dass eine Maschine niemals so gut schreiben kann wie ein Mensch, sich dem Thema auch ehrlicherweise nicht einmal nähern, sondern vorurteilsbehaftet natürlich sofort eine entsprechende Beurteilung abgeben und sagen, das kann nicht sein. Ich vergleiche das ganz gerne mit mir selbst. Ich habe auch als Fahrlehrer gearbeitet während meiner Studienzeit. Und wenn ich heute so einen Tesla autonom fahren sehe, dann kriege ich immer Bauchschmerzen. Und wenn ich auf Beifahrersitz sitze, dann versuche ich immer irgendwelche Pedale zu drücken, die da gar nicht sind, weil der Fahrer gerade seine E-Mails checkt und der Tesla uns durch den Stau führt. Ein unangenehmes Gefühl, die eigene Kompetenz wird beschnitten und dann macht ja die Maschine etwas, was dem Menschen wirklich ureigen ist, nämlich das Geschichte erzählen. Nicht nur er übernimmt Kommunikation, das können Tiere auch, findet eine Kommunikation statt, sondern das Ureigenste, was dem Menschen ureigen ist, ist das Geschichten erzählen. Und das nehmen wir jetzt dem Menschen sozusagen weg und natürlich sorgt es diese Technologie Angst und diese Technologie selbst für ein gewisses Unbehagen. Und ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was passieren kann, dass wir uns dann Dingen nicht mehr nähern, weil sie uns ein Unbehagen.
Also ich kann natürlich verstehen, dass man das als Bedrohung des eigenen Geschäftsmodells versteht, aber wir wissen ja aus allen anderen Bereichen, dass uns Technologie dann rechts oder links, das können Sie sich aussuchen, überholt. Also wenn die erstmal eine gewisse Mächtigkeit bekommen hat, werden wir keine Chance haben, ihr davon zu laufen. Sehen denn das Agenturen oder sträuben sie sich im Moment noch davor?
Gerade im Umfeld von Agenturen ist ja Texten ein kreatives Handwerk. Wir greifen schon eine der Kernkompetenzen natürlich an und man fühlt sich bedroht. Und deswegen nähert man sich, glaube ich, dem Thema. Ich glaube, was wir gerade schaffen, ist, die Angst wegzubekommen, weil deutlich wird, dass wir bestimmte Textarten nicht umsetzen, also betriebswirtschaftlich sinnvoll umsetzen können. Ein Beispiel sei genannt, die Vorstandsrede zum Jahresabschluss oder die Pressemitteilung zum neuen Fahrzeug oder zum neuen Produkt. Das macht wenig Sinn, so etwas zu automatisieren, weil es betriebswirtschaftlich und technisch gesehen einfach sehr aufwendig ist, das umzusetzen für das Ergebnis, das danach folgt. Anders ist es, wenn ich sage, ich habe einen Ersatzteilkatalog mit 1 Million Teile oder ich habe pro Saison 25.000 Fashion-Teile, die ich betexten muss und das Ganze in 10 Sprachen. Da muss nur jemand, der ein bisschen Texterfahrung hat, mit Papier und Bleistift, da brauchst du nicht mal einen Taschenrechner dafür, mal durchrechnen, 25.000 Texte, günstiger Einkauf, 5 Euro pro Produktbeschreibung plus 10 bis 15 Euro pro Übersetzung, das ist auch schon sehr günstig gerechnet, dann sind wir ganz schnell bei Millionenbeträgen, beziehungsweise, was viel schlimmer ist, bei nicht veröffentlichten Texten. Dann wird eben in Spanien für das Produkt kein spanischer Text bereitgestellt, man stellt das Bild rein und hofft, dass anhand des Markennamens und der englischen Farbe, die da vielleicht noch dabei steht, jemand erkennt, um welches Produkt es sich handelt. Und man spart sich die Kosten und vor allen Dingen die Zeit, weil niemand schafft es, in einer Modesaison, die vielleicht 8 oder 12 Wochen anhält, 25.000 Produkte zu betexten und gleichzeitig noch in so und so viel europäischen oder international notwendigen Sprachen umzusetzen.
Was sind denn die konkreten Reaktionen, die Sie von Agenturen bekommen, die sich in diesem Teil des Eisbergs befinden, den man nicht sieht?
Ehrlicherweise ganz viel Gleichgültigkeit. Dachte, das braucht es nicht, weil auch gar nicht darüber nachgedacht wird, was das im Zweifelsfall verändern würde, weil er immer noch in seiner Wolke 7 schwebt und sagt, naja, das, was ich mache, ist ja nicht automatisierbar.
Aber das ist doch erstaunlich, weil Agenturen haben so doch von sich das Eigenbild, dass sie sagen, wir sind beim Thema Innovationen relativ weit vorne. Warum gibt es dann solche Reaktionen?
Das ist eine sehr schöne Frage, die ich Ihnen leider auch nicht konkret beantworten kann. Ich kann das, was Sie mir gerade schildern, nur verstärken. Aber Fakt ist, eine bewusste Beurteilung der Technologie hat noch gar nicht in allen Agenturen stattgefunden. Und das wäre für mich das Minimum als Agentur, wenn neue Technologien kommen, mich damit zu beschäftigen. Mich erinnert es so ein bisschen gerade an die Zeit 1996, 97, 98, als das Web so richtig aufkam und das Internet richtig groß wurde, wie viele Agenturen da noch der Überzeugung waren, ja, das mit den Visitenkarten, das brauchen wir. Wir werden auch noch unser Leben lang Plakate drucken und haben dieses Internet so ein bisschen weggeredet, ja auch mit diesem Satz, das geht auch wieder weg mit dem Internet. Und heute ist das Online-Marketing überhaupt nicht mehr wegzudiskutieren. Und gerade in Zeiten, die wir jetzt erleben, stellt man ja fest, wie wichtig plötzlich Online-Handel, Online-Vertrieb und Online-Marketing geworden sind.
Hat es vielleicht damit was zu tun, dass Agenturen sich ganz stark dagegen sträuben, ihr Agenturmodell, was die Abläufe und die Organisation angeht, in Frage zu stellen?
Ja, im ersten Augenblick könnte es ja als reine Bedrohung, nicht als Chance wahrgenommen werden. Und das ist das, was ich meinte vorhin. Das sorgt für unglaublich viel Unbehagen und dann bewege ich mich nicht. Aber wir haben heute in inhabergeführten Agenturen sehr oft eine Altersstruktur und eine Entscheiderstruktur, die per se gegen Neuerungen ist. Warum? Ganz ehrlich, wenn ich noch 5 Jahre vor mir habe, bis ich den Laden abgebe, zumache, weiterverkaufe, was auch immer damit tue, im Netzwerk übergebe, da fange ich doch jetzt nicht an, nochmal irgendwie durchzudrehen und zu investieren, sondern jetzt räume ich den Laden leer und melke, solange es geht. Alle alten Inhaber mögen mir diese Aussage verzeihen, die es so nicht machen, aber ich kenne genügend Beispiele, wo genau das der Fall ist. Auf der anderen Seite haben wir im Augenblick ein Riesenproblem, Nachwuchs zu bekommen. Wer will jetzt noch in diese Branche aus den entsprechenden jüngeren Generationen, wo wir alle noch, ich selbst bin 50, ich kenne noch die Zeit bis morgens um 4 irgendwelche Pitch-Unterlagen zusammengeschraubt und um 8 im Wagen gesessen, um irgendwo hinzufahren und den Pitch abzuhalten und zu schauen, dass man den Etat sich sichert. Wer will das heute noch machen? Also wenn Sie sich das anschauen, was da an Nachwuchs kommt, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, da ein besonderes Engagement beim Einführen neuer Technologien zu erwarten und zu sagen, die Jungen werden es dann schon irgendwann richten. Ich glaube, das ist im Augenblick auch so ein bisschen so ein Innovationsvakuum vielleicht zwischen den alten Inhabern und den vielen jungen Nachwuchstalenten, die da irgendwie tätig sind, aber eben nicht genügend Macht haben, um sowas durchzusetzen.
Das Spannende daran finde ich ja, dass Agenturen von ihren Kunden immer wieder erwarten, dass sie mutig sind, dass sie vorangehen, dass sie Dinge in Frage stellen. Aber wenn Agenturen dann in diesem Falle von einer Technologie angegriffen werden, in Anführungszeichen, dann reagieren sie sehr defensiv. Das passt ja nicht wirklich zusammen.
Eigentlich nicht. Fast schon philosophisch zu betrachten, warum ist das so? Ich finde es auch schwer nachvollziehbar, wie sich das ergibt und warum sich das so ergibt. Aber Sie bringen es natürlich auf den Punkt. Es wird oft diese Innovationskraft eingefordert, andere Formate, andere Inhalte frecher zu werben. Und dreht man sich dann um und schaut sich die Agentur an, dann ist das alles dort noch so wie vor 30, 40, 50 Jahren, als die Agenturen ihre großen Boomzeiten hatten. Und es hat sich wenig verändert.
Und lassen Sie uns noch mal kurz einen Blick in die Zukunft wagen. Wo wird die Reise hingehen, wenn wir mal 5 Jahre, viel länger, traue ich mich das ja gar nicht zu tun heute, wenn wir mal 5 Jahre oder vielleicht noch ein bisschen länger in die Zukunft schauen, was kann die Maschine dann, was sie heute noch nicht leisten kann?
Was da in 5 Jahren auf uns zukommen wird, wird sein, dass wir beim Kreieren, also wirklich innerhalb der Kreation, Textvarianten, Formulierungsvarianten noch viel stärker unterstützen werden. Aber wir werden auch Systeme sehen in ein paar Jahren, die Satzvarianten vorgeben, Satzvarianten entwickeln, Satzvarianten nicht nur stumpf nach den grammatischen Möglichkeiten variieren, sondern sogar mit dem Hinweis, solche Formulierungen haben bei anderen Kunden schon zu mehr Abverkauf geführt oder haben zu einer erhöhten Suchmaschinensichtbarkeit geführt oder haben die Retourenquote reduziert. Und wird dann Sätze vorschlagen, die auf diese Ziele einzahlen, wenn ich diese Ziele der Maschine vorgebe.
Also so eine Art Transfer von der einen Branche auf die andere.
Transfer über Machine Learning, ja, zum einen, das ist ganz sicher richtig, das wird passieren, aber auch aus der eigenen Projekthistorie. Also wir haben Texte bei dir, die sind, da haben wir auf die Produkte weniger Retouren. Möchtest du diese Formulierungen möglicherweise übertragen?
Dann bedanke ich mich für das Gespräch und bin auch gespannt, wie die Reaktionen von Agenturen ausfallen werden. Vielen Dank für diese Insights von Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.